Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das hier ist Brucey, das ist Bernie da drüben mit dem Stiefel und ich bin Johnny. Wir sind die Vandals.
Ja. Es ist schön, so ein paar richtig abgefuckte Loser zu treffen.
Ein sehr temporeicher Film eines großartigen Regisseurs aus den USA, Jeff Nichols, ist ja so ein Arthouse-Gott. Sein neuer Film führt uns in eine ganz überraschende Welt, mit der er sich bisher noch nie auseinandergesetzt hat. Auf jeden Fall geht es sehr, sehr schnell zu in dem Film Bike Riders. Wir haben mit dem Regisseur gesprochen. Außerdem in dieser Sendung ein Rückblick auf ein großes Paar der Filmgeschichte. Eines der ungewöhnlichsten, auch mutigsten, formal richtig innovativen Filmpaare, Pressburger und Paul. Und ihren Film wird jetzt ein eigener Dokumentarfilm gewidmet. Wir haben großartige Gäste, auf die wir uns schon sehr freuen. Wir reden über den Film Ivo. Da haben wir das Team bei uns im Gespräch und vieles mehr. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Wir wollen jetzt über einen Film reden mit ziemlich viel PS. Es ist aber kein neuer Fast and Furious Film, sondern The Bike Riders, das jüngste Werk des großartigen Regisseurs Jack Nichols. Der hat Filme gemacht wie Mud, Take Shelter oder Loving. Also das sind richtig große Arthouse-Meisterwerke des amerikanischen Kinos über amerikanische Lebenswelten. Nicht mitten hinein, sondern er erzählte immer von den sozialen Rändern. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Anna Wollner. Hallo Anna.
Hallo lieber Knut.
Du hast nicht nur den Film gesehen, sondern hast dich auch mit diesem genauen Beobachter Jeff Nichols, der uns übrigens auch schon bei der Berlinale besucht hat, unterhalten können. Was ist das diesmal für eine Welt? Er ist ja immer sehr überraschend. Wohin führt er uns diesmal?
Ja, damit habe ich bei Jeff Nichols auch nicht so richtig gerechnet, denn er nimmt uns mit in die Subkultur der Biker-Gangs in den 1960er Jahren am Rande von Chicago, The Vandals. Das ist ein Club, der sich im Laufe des Films verändert. Von so einem Hort für Motorrad-Liebhaber, schwere Jungs mit Harley-Davidson und Indians, die das Freiheitsgefühl auf ihren Gefährten lieben. Und am Anfang ist es so ein sehr romantischer Blick. Erzählt durch Kathy, die erst Freundin, dann Ehefrau von Benny ist, der von Austin Butler gespielt wird. Und der liebt seine Maschine eigentlich mehr als seine Frau. Und um den beginnt so eine kuriose Buhlschaft zwischen Kathy und Johnny, dem wortkargen Anführer der Vandals.
Du kannst ihn nicht haben.
Wen?
Du weißt ganz genau, wen ich meine. Benny, du kannst ihn nicht haben. Der Club kann ihn nicht haben. Er gehört mir. Und wenn er weiter Motorrad fährt, dann geht er noch drauf. Auf die eine oder andere Art. Es wird ihn umbringen. Und das weißt du.
Was soll ich denn bitte schon machen? Du weißt genau, Benny hört nicht auf mich. Genauso wenig wie auf dich.
Es ist eine Liebesgeschichte, eine Dreiecksgeschichte eben in diesem sehr genau beobachteten und gezeichneten Milieu, die dann dramatisch oder gar tragisch wird, als dieser ja doch auch toxische Männerhort sich der Gewalt öffnet durch den Nachwuchs und das Ganze kippt von der harmlosen Motorradbande zur knallharten Gang.
Anna, das Besondere an diesem Film ist ja, es ist im weiteren Sinne eine Buchverfilmung, aber nicht, wie man jetzt erwarten könnte, die Verfilmung eines Romans, sondern eines Bildbandes. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Jeff Nichols, der selbst mit Motorrädern überhaupt nichts am Hut hat, der hat vor über 20 Jahren schon einen Bildband in die Hände bekommen von Danny Lyon. Das war ein Fotograf, der eben in den 60ern 4 Jahre lang eine Gang fotografiert und dokumentiert hat. Und diesen Bildband, die Bilder, die gab es vor ein paar Jahren noch in einer Ausstellung im CO Berlin, die hat er als Grundlage genommen.
They're really compelling, they're really cool, they're really romantic.
Die Bilder sind beeindruckend, sie sind cool, romantisch, sie funktionieren für sich. Aber sie funktionieren noch besser mit den Interviews, die Danny Lyon geführt hat. Gespräche mit den Clubmitgliedern und ihren Frauen. Ich habe schnell gemerkt, dass Lyon nicht nur einfacher Fotograf war, er war Anthropologe. Er hat eine Subkultur im Gesamten beobachtet. Wenn es nur die Fotografien gegeben hätte, würden wir heute nicht über den Film sprechen. Aber in Kombination ist das Ergebnis unverblümt, manchmal grausam, manchmal humorvoll, auf jeden Fall immer introspektiv. Wir verstehen die Psychologie hinter diesen Menschen, warum sie sich dieses Leben ausgesucht haben. Meine Aufgabe als Filmemacher war es, dann, um dieser Außenseiterkultur nur noch eine Geschichte, einen Plot zu entwickeln.
They were just right there in his book. I just had to come up with a plot.
Das hat er gemacht, eben durch diese Spannung und dieses freiheitsliebende Narrativ, das eben in Gewalt mündet.
Anna, in der Hauptrolle, du hast es ja schon gesagt, Austin Butler, dabei sind aber auch Jodie Comer und Tom Hardy, also alles sehr interessante Schauspieler, Schauspielerinnen. Füllen Sie Ihre Figuren aus?
Also Jodie Comer als Kathy, die hat mir am besten gefallen, weil sie eben auch durch diese Interviewsituationen, die den Film immer wieder aufbrechen, so eine Art Erzählerin wird, als einzige in Anführungsstrichen sprechende Frau. Und diese Gewaltspirale von Schatten heraus verurteilt. Tom Hardy, der ist grummelig und wortkork, das kann er, das macht er immer, so kennen wir und lieben ihn. Ja, und Austin Butler, der war mir ein bisschen zu sehr als James Dean-Verschnitt inszeniert. Diese Haartolle, dieser Dackelblick, immer so ein bisschen heroisierend gefilmt. Allerdings ist der Film auch in den Nebenrollen hochkarätig. Michael Shannon ist dabei, die Inspirationsquelle von Jeff Nichols, der bisher in jedem seiner 6 Filme zu sehen war. Ja. Und natürlich hier auch so ein bisschen als Nichols Muse funktioniert, wie er ihn selbst beschrieben hat. Auch der muss einfach mit dabei sein. Es geht kein Jeff Nichols ohne Michael Shannon.
Also das Gesicht ist wirklich prägend für seine Filme. Jetzt hast du schon angedeutet, am Anfang romantisiert der Film wohl etwas, bevor er dann kippt. Ist er dann auch ganz fest in der Zeit verortet oder aber ist er auf die Gegenwart übertragbar?
Er ist ja ambivalent. Also es funktioniert beides. Es ist ein History Piece mit perfekter Ausstattung. Engen Motorradexperten haben die zusammengearbeitet. Also es gibt Referenzen an Marlon Brando, an Easy Rider. Aber das sagt Nichols eben auch. Dieser Film gilt auch eigentlich im Hier und Jetzt.
Well, I think it reflects a pattern in society.
Wir spiegeln bestimmte Modelle, Strukturen wider. Die Struktur, in der sich Leute abgehängt fühlen, nach außen verdrängt. Am Anfang verstehen sie vielleicht nicht, warum. Dann formieren sie sich aber als Gruppe, werden zu einer Außenseiterkultur. Sie werden attraktiv für andere und werden auf einmal zum Mainstream. Das ist wie eine Schlange, die sich ihren eigenen Schwanz abbeißt. Das ist mit Punkrock in den 90ern passiert und das passiert auch heute. Und es wird auch in der Zukunft passieren. Wenn Leute nach ihrer eigenen Identität suchen, dann wollen sie einmalig sein. Je einmaliger eine Gruppe ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie. Das kann sich positiv entwickeln oder aber sehr gefährlich werden. Bei The Bike Riders ist es sehr gefährlich.
The Bike Riders is very dangerous.
Es ist gefährlich, aber von den Bildern her ist The Bike Riders auch einfach nur überwältigend.
Anna, ich danke dir ganz herzlich. The Bike Riders ist also seit Donnerstag im Kino zu sehen. Anna Wollner hat für uns mit dem Regisseur Jeff Nichols gesprochen. Danke dir.
Sehr gerne.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin, liebe Anke. Hallo, hallo.
Hallo, Herr Elstermann.
Oh, so seriös heute, Anke. Wir wollen zurückschauen in die Filmgeschichte. Und zwar mit einem Film, der auch auf der Berlinale gelaufen ist, der so erfrischend ist, so lebendig ist und ein Stück Filmgeschichte so vor Augen führt, dass man sofort Lust bekommt, die Filme zu sehen, um die es da geht. Also ich habe selten einen Dokumentarfilm gesehen, der es so schön schafft, Filmgeschichte völlig undidaktisch und trotzdem lehrreich herüberzubringen. Die Rede ist von Made in England, die Filme von Paul und Pressburger. Und das ist ein Film von David Hinton, ist jetzt zu sehen im Kino. Ganz kurz, geht dann auf die Plattform Mubi, Anke, und wir sollten gleich doch dem einen oder anderen noch beschreiben, bevor wir über diesen Film reden, über die wunderbare Machart, was das überhaupt für ein Duo ist, also Michael Powell und Emmerich Pressburger, wobei man dazu sagen muss, Pressburger hat tatsächlich hier in Babelsberg, wo ich jetzt gerade stehe, lange Zeit auch gearbeitet, bis er dann emigrieren musste, aber ich würde sagen, Anke, die Verbindung dieser beiden Filmemacher, die ist irgendwie im Himmel geschlossen worden.
Ja, auf alle Fälle, aber es ist schön, dass du es direkt mit Babelsberg erwähnst, weil ich bin dann ganz nervös gewesen. Das ist ja da, wo jetzt die Kantine ist, ja, wo wir immer unseren Kaffee trinken.
Ja,
da saß er und hat sein Handwerk gelernt. Und die beiden haben immer zusammen Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und auch produziert, weil sie waren schon darauf aus, ihre Autorenvision durchzusetzen. Und diese Vision bestand eigentlich darin, also sie wollten schon großes Kino machen, haben ja auch viel Musical oder Tanzfilme gemacht, Die roten Schuhe oder Hoffmanns Erzählung. Aber sie wollten gleichzeitig mit dem Kino auch immer experimentieren. Also man könnte einfach von unterhaltsamen Avantgarde-Filmen reden. Und ihre Vision war es, einen choreografierten Film zu machen. Also Farbe, Licht, Figuren im Takt mit der Bewegung der Kamera. Und das Tolle an dem Film ist, dass wir natürlich diese Ausschnitte dann geliefert bekommen. Also zum Beispiel Die roten Schuhe, wo es um eine Balletttänzerin geht, die dann Schuhe hat, die rot sind. Und sie kann überhaupt nicht mehr aufhören zu tanzen. Also ihr Traum wird zum Albtraum. Und das ist einfach mit diesen knalligen Technicolor-Farben und diesem manischem Tanzen, das ist einfach großartig, oder?
Also klar, also den Film kennen sicherlich sehr viele Leute, Die roten Schuhe, wahrscheinlich der berühmteste Film von ihnen, aber eben auch Leben und Sterben des Colonel Blimp oder Die schwarze Narzisse. Es gibt wunderbar viele Filmausschnitte auch und man entdeckt auch Filme, die ich persönlich jetzt zum Beispiel gar nicht kannte, die ich unbedingt noch sehen will, Anke, aber die Sensation des Films ist ohne Frage der Reiseleiter in dieses Universum, nämlich Martin Scorsese.
Ja, das ist Wahnsinn. Und zwar hat er, das sagt er ja selbst, er war ja als Junge asthmakrank und hat dann Tag und Nacht vor dem Fernseher gesessen und hat dann eben deren Filme gesehen und war da total beeindruckt von. Und das Interessante ist, er hat sie ja im Fernsehen schwarz-weiß gesehen, aber er konnte sich trotzdem die Farben vorstellen. Und natürlich geht es im Verlauf dieses Dokumentarfilms auch darum, wie sie ihn beeinflusst haben. Also zum Beispiel, du hattest ja schon Conor Blimp erwähnt, da geht es um einen Helden während der beiden Weltkriege, der eigentlich mit diesen neuen Technologien nicht klarkommt. Also wie gekämpft wird jetzt im Zweiten Weltkrieg? Churchill hat sich auch über diesen Film total geärgert, weil er die Moral der Truppen zerstören würde. Und da gibt es dann ein Duell, wo man eigentlich eher die Rituale sieht vor dem Duell und dann verzieht sich die Kamera eigentlich. Und das hat er sich bei Raging Bull auch so ausgedacht, dass man einfach ganz viel Wert legt, wie eben Robert De Niro als Figur da reingerannt kommt, wie er sich so aufbaut und sonst was. Also das hat er abgeschaut von denen, auch viel eben diese knallige Farbdramaturgie. Wenn man an die frühen Filme denkt, Mean Streets zum Beispiel, das Rot, das kommt natürlich auch von Michael Powell und Emmerich Pressburger.
Also mir macht das unheimlich Spaß, ihm dazu zu hören, weil genau wie du sagst, er zieht Parallelen zum eigenen Werk. Er ist so damit verbunden mit diesem Werk, dass man eben deshalb so einen sinnlichen Eindruck auch bekommt. Eine kluge Analyse, Anke, aber wir wollen nicht vergessen, der Film ist ja auch eine Würdigung dieser Freundschaft. Und das war eine ungewöhnliche Freundschaft in dieser Branche. So viele Jahre haben sie zusammengearbeitet und sie sprechen auch richtig von Liebe dann, was ich ganz so anrührend finde.
Ja, es ist auch toll, weil man dann einfach so viel über das Filmemachen auch lernt. Also Pressburger war mehr für das Drehbuch und die Dramaturgie eigentlich zuständig und Michael Powell dann für die klassische Regie. Aber sie haben eben trotzdem alles so zusammen gemacht und ich finde das dann auch so interessant. Es gibt ja auch immer wieder so kleine Interviews mit ihnen, das hast du ja schon gesagt. Und da wird so gefragt, ja, die roten Schuhe, da geht es um eine Tänzerin, die für ihre Kunst stirbt. Ja, und da meinte Michael Powell, ja, eben, höchstwahrscheinlich wären Pressburger und ich auch für unsere Kunst gestorben. Und das stimmt. Und das verbindet ihn dann wieder auch mit Scorsese und Francis Ford Coppola. Weil als die in die Vergessenheit quasi versunken sind und Michael Powell fast verarmt, haben sie den ja einfach mal, hat Coppola den nach San Francisco geholt und da hat er in seiner Produktionsfirma gearbeitet. Und dadurch entstand dann auch die große Freundschaft mit Scorsese und in seinen letzten Jahren hat Michael Powell ja auch noch die langjährige Cutterin Selma Schoonmaker von Scorsese geheiratet und er war wirklich dann auch ein Berater und ich glaube, was die alle verbindet, also auch Coppola und Scorsese, die würden alle fürs Kino sterben, oder? Film ist immer eine Sache auf Leben und Tod.
Davon ist auch in diesem Film die Rede, ein sehr schönes Anker, ein sehr einfühlsames, informatives Porträt, Made in England, die Filme von Paul und Pressburger, jetzt also kurze Zeit im Kino, dann auf Mubi zu sehen. Anke, dir vielen Dank.
Ja, ich tanze jetzt davon, ich höre nicht mehr auf.
Tschüss. Der Wunsch, den Tod zu überwinden, der ist uralt. Das ist vielleicht der Kern einer jeden Religion, aber auch vieler Mythen. Denken wir an Orpheus, der hinabsteigt in die Unterwelt, um seine Geliebte wieder ins Leben zurückzuholen. Also diese Sehnsucht kennen wir alle, die Sehnsucht der Unsterblichkeit. Und ein Film zeigt uns jetzt die realen Möglichkeiten, in Kontakt zu treten mit den Toten. Ja, den Tod wie leicht zu überwinden mit KI. Eternal You, vom Ende der Endlichkeit, heißt dieses sehr faszinierende, auch verstörende Werk. Ein Dokumentarfilm von zwei Männern, die ja sich schon sehr intensiv beschäftigt haben mit den digitalen Welten, auch mit den Abgründen. Großer Erfolg war ja The Cleaners im Schatten der Netzwelt. Jetzt also ihr neuer Film Eternal You. Und ich freue mich sehr, dass die beiden Zeit haben für ein Gespräch. Hans Block und Moritz Riesewiek. Herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Und wir sind digital verbunden. Das ist ja ganz normal bei euch beiden. Ihr seid in der Welt unterwegs, also an verschiedenen Orten, haben uns zusammengeschaltet, um über diesen Film zu reden. Und mich interessiert schon sehr, ihr seid doch noch junge Filmemacher, das kann man ganz klar sagen. Warum dieses Thema des Überwindens von Tod, von Sterblichkeit, vom Ende, warum das für euch jetzt nach anderen Arbeiten, noch Büchern über digitale Welten, warum das jetzt so ein zentrales Thema für euch geworden ist, dass ihr diesen eindrucksvollen Film gemacht habt?
Ja, tatsächlich hat das Ganze schon vor 6 Jahren gestartet. Wir sind über so eine Website gestolpert, auf der stand, wer möchte unsterblich werden oder werde jetzt unsterblich digital. Und wir dachten am Anfang, das ist vielleicht einfach nur ein Scam, eine Abzocke und haben ein bisschen genauer geguckt und gesehen, dass da ein MIT-Fellow dahinter steckt, der die Idee hatte, mit all unseren privaten Daten, die wir so täglich auf unseren Telefonen und Computern hinterlassen, so etwas wie einen Doppelgänger, einen Avatar zu erstellen im Digitalen, der dann nach unserem Tod weiterlebt. Und er war gar nicht nicht der einzige, der das gemacht hat, sondern weltweit gab es Unternehmen, die daran gearbeitet haben. Und so sind wir so rein in diesen neuen Markt, diesen Todeskapitalismus reingeschlittert und haben natürlich auch über unseren eigenen Tod und über das eigene Trauern reflektiert.
Das war jetzt Hans. Moritz, die Frage an dich. Wenn man sich so einem Thema nähert, und ich habe den Film mit großer Spannung gesehen, aber eben auch so mit einem inneren Unbehagen und auch einer Irritation immer wieder, weil ich dachte, oh Gott, was ist hier möglich? Welche Grenzbereiche auch von Trauer betrete ich hier? Ja, das ist was sehr Privates, wenn Menschen trauern. Wie ging es euch denn bei der Arbeit? Ihr habt ja immer mit Menschen gesprochen, die einen furchtbaren Verlust hinter sich haben und den versuchen, auf diese Weise zu bearbeiten, zu verkraften. Also was waren das auch für Begegnungen?
Ja, ich glaube, unser Vorurteil war am Anfang, dass das eigentlich nur schlecht sein kann für das Abschiednehmen. Weil wenn man sich vormacht, dass da eigentlich der Verstorbene noch mit einem sprechen kann, dann hat das ja sowas von Todesleugnung eigentlich fast. So unser Anfangsgedanke. Und dann waren wir eigentlich ziemlich überrascht, vielfach doch ganz schön gut nachvollziehen zu können, warum Menschen sich das wünschen, noch einmal mit den Toten in Kontakt zu treten. Meistens ist es wirklich der Wunsch, auch abschließen zu können, die eine große Frage noch zu stellen, die man zu Lebzeiten nicht mehr stellen konnte. Und was dann oft passiert, ist, dass dann diese Gespräche doch länger andauern. Also dass dann der Wiedergänger des Toten auf einmal neue Fragen wachruft, oft irritierende Äußerungen macht. Oder ja, einerseits wahnsinnig ähnlich wirkt, also in dem Namen genannt werden von gemeinsamen Freunden, in dem Anekdoten zitiert werden und so weiter. Also diese Wiedergänger, die können ja auch wirklich viele Daten zugreifen. Und dann aber irgendwo so ein Kniff drin ist, irgendwas, was einen dann doch bei der Stange hält, irritiert, verstört bisweilen. Und deshalb werden diese Gespräche dann lang und länger. Und oftmals ist dann dieser Abschluss, den die Menschen sich gewünscht haben, tatsächlich gar nicht möglich, sondern die chatten immer weiter.
Ja. Ich musste übrigens auch noch an einen ganz grandiosen Horrorroman denken, jetzt gar nicht nur an die Mythen, sondern an Friedhof der Kuscheltiere. Das ist ja ein grandioses Werk, wo es genau darum auch geht. Da kommt jemand wieder und er ist ihm doch anders. Es ist doch nicht die perfekte Illusion, die da entsteht. Also auch diese Hybris, die da ein bisschen drin steckt, nicht? Also von uns Menschen den Tod zu überwinden. Jetzt hast du ja gerade schon was Wichtiges angesprochen. Das sagt eine Frau, ich glaube die Schwester eines Verstorbenen, auch eine ältere Dame schon, das hat mich sehr beeindruckt. Die sagte, ich bin eigentlich dagegen, das zu machen, weil eben das Verblassen, das Nachlassen der Erinnerung, der Geruch, den man nicht mehr in der Nase hat plötzlich, die Stimme, die man nicht mehr so genau im Ohr hat, die ist ja Teil der Trauer und des Abschiednehmens. Das ist ja genau das, was wir brauchen, um uns von jemandem zu verabschieden. Und diese KI-Variante, die hebt das ja irgendwie auch auf. Also ich finde das dann doch auch fragwürdig, sage ich auch ganz offen in dem Film. Und sie sagt das ja auch so ganz klar. Eigentlich ist es ein Ende von Trauer.
Ganz genau. Also es ist ein richtiger Grenzüberschritt, so ein Experiment am offenen Herzen. Und was man zum Beispiel auch sieht, dass dann Unternehmen sich mitunter entscheiden, auch nur eine bestimmte Erinnerung wachzurufen. Es gibt einen tragischen Fall in Südkorea, wo eine junge Mutter ihre Tochter verloren hat, auf eine tragische Art und Weise und sie eben auch nochmal das letzte Gespräch in einer virtuellen Realität suchen wollte. Und die Firma hat sich dann gesagt, wir wollen nur positive Erinnerungen bei der Mutter wachrufen. Also so eine Disney-hafte Welt eines Lebens. Und ist das wirklich, was wir erinnern wollen? Ist das wirklich, was wir überschreiben wollen bei unseren eigenen Erinnerungen? Ist es nicht viel menschlicher, auch das Nerven, das Quengeln, das vielleicht nicht immer glücklich sein, auch darzustellen? Und da fängt es eben schon an. Wer trifft diese Entscheidung? Wer überschreibt dort Erinnerungen? Wer bildet im Grunde neue Zukunft ab? Wer ist verantwortlich für die Entwicklung von solchen Avataren? Ganz, ganz viele Fragen, die natürlich auch ethischer Natur sind, die da aufkommen. Mhm.
Also das ist übrigens für mich einer der absoluten Höhepunkte des Films. Also diese Geschichte, die ja doch auch schon relativ bekannt war. Nicht? Ja, auf YouTube konnte man ja diesem VR-Klon, das ist es ja eigentlich, folgen, dieser siebenjährigen Tochter. Und das ist so dramatisch, finde ich. Es gibt auch noch ein anderes Kind, ne? Also eine andere Tochter. Und wie die sich dann mit diesem Kind konfrontieren, das ist, du hast von Grenzüberschreitung gesprochen, für mich natürlich auch eine Form von Kapitalismus. Auch das wird im Film mal gesagt. Nicht? Also was möglich ist, wird dann irgendwann auch gemacht.
Ja, vielfach stehen so diese Entwickler auf dem Standpunkt, das sind ja erwachsene Menschen, die diesen Service buchen und die wissen schon, was sie da tun und sind dann dementsprechend auch selbst verantwortlich für die Folgen. Also wenn es dann bei ihnen vielleicht Gefühle wachruft, die sie sich nicht vorgestellt haben zuvor. Das ist so eine Art libertäre Grundeinstellung, die manche dieser Entwickler haben. Viele sind von denen auch einfach selbst sehr neugierig, was alles möglich ist und finden sich dann auf einmal in so einem ethischen Dilemma wieder. Ja, und tatsächlich ist das ein potenziell sehr großer Markt. Denn ja, so doof wie es klingt, aber gestorben wird immer. Der Tod betrifft uns alle. Ja, potenziell winkt da auch eine Art weltliche Heilserzählung für sehr viele Menschen, die eben genau diesen Trost in den Religionen nicht mehr finden können. Wir haben Studien gefunden hier in Westeuropa, die zeigen, dass sehr, sehr viele Menschen sich abwenden von den traditionellen Religionen und entsprechend auch von den traditionellen Formen zu trauern. Und natürlich können diese Menschen nicht auf einmal wunderbar damit leben, dass da jetzt ihre Liebsten weg sind und unwiderruflich weg sind. Sondern die suchen natürlich nach neuen Formen, ja, mit den Toten in Kontakt zu bleiben, irgendeine Art von Trost zu finden. Und genau in diese Lücke stoßen jetzt diese Startups vor. Und ja, da wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr viel möglich sein für diese Tech-Firmen.
Eternal You vom Ende der Endlichkeit, der große Wunsch, die Möglichkeit auch digital den Tod vielleicht zu überwinden. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen. Dann helfen wir doch mal jetzt technisch, also um das wirklich zu verstehen, was wir da sehen. Wir sehen eben Avatars, habt ihr schon gesagt, gefüttert mit Informationen, die im Netz ja frei verfügbar sind. Und trotzdem gibt es zum Beispiel so einen etwas unheimlichen Augenblick, wo ich glaube, so ein Avatar dann plötzlich sagt, welche Musik er sehr liebt. Und das wurde eigentlich wohl so nie ausgesprochen. Und die junge Frau ist dann auch ganz erschrocken darüber, dass dann plötzlich auch Dinge kommen, die eigentlich nur die beiden wissen können. Also was ist da für ein Spielraum da? Was passiert da eigentlich in diesem Augenblick? Es ist doch eine Simulation, auf die sich übrigens der Lebende immer einlassen muss. Also ich habe das eher auch fast als so eine Art bewusstes Spiel empfunden.
Also da kommen ganz viele Technologien zusammen, die diese Unternehmen nutzen. Ich glaube, das Herzstück ist etwas, was wir im Grunde alle seit circa einem Jahr kennen, diese ChatGPT-Services. Mhm. Das sind Large Language Models, also generative KI, wo aus unendlichen Massen an Texten und Inhalten aus dem Netz im Grunde Statistik gemacht wird. Was ist das wahrscheinlichste Wort, was auf ein nächstes folgt? Wenn das noch gefüttert ist, wie zum Beispiel, man gibt eine Band ein, die man gern gehört hat, dann leitet diese Statistik ab, welche Bands sind sehr wahrscheinlich, die man auch mag in diesem Umfeld dieser Bands, weil es viele andere User gibt, die dann auch den ähnlichen Musikgeschmack haben. Und so kommen so eine gruseligen, ja fast magischen Unfälle zustande, dass man denkt, wie konnte die KI das jetzt eigentlich gerade wissen, weil ich darüber nie gesprochen habe. Und das ist genau dieser Trick dieser Maschinen, dass man plötzlich das Gefühl hat, da ist mehr als nur Mathematik im Spiel, sondern da ist vielleicht wirklich so ein Kontakt zu den Verstorbenen plötzlich möglich.
Ich meine, es gibt eine ganz harmlose Variante zum Beispiel, die wird auch mal angedeutet. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, wenn der Großvater vielleicht vor seinem Tod Dinge nochmal sagt, präsent ist eben auf eine ganz, ganz besondere Weise, vielleicht auch ansprechbar ist für die Enkel oder Urenkel später mal, dass er seine Lebensgeschichte erzählt. Früher hat man dann vielleicht ein Buch geschrieben oder irgendwie ein Album gemacht, aber hier in dem Falle sich sozusagen mitzuteilen und sogar nochmal in Kommunikation zu treten, finde ich ja zum Beispiel durchaus schön, um Generationen zu überschreiten. Also vielleicht das Positive auch mal zu sagen an der Stelle. Es ist ja nicht nur eine unheimliche und verwerfliche Entwicklung.
Ja, absolut. Also wir haben das ja auch in dem Bereich von Holocaust Überlebenden gesehen. Wenn die dann rekreiert werden, das kann super sein, dass künftige Generationen von SchülerInnen dann wirklich auch in so eine Art simulierte Zwiegespräche treten können mit den Simulationen dieser Holocaust-Überlebenden, wenn die schon nicht mehr physisch am Leben sind. Das ist alles auf der Haben-Seite. Was schwieriger ist, ist, wenn, wie bei dem zitierten Großvater, dann aber auch Teile ihm künstlich in den Mund gelegt werden. Also in dem Fall war das wahrscheinlich noch sehr im Einklang mit seiner Position, aber die Familie spricht das dann selbst an. Was ist denn, wenn man künftig dann, wenn ein Familienmitglied entscheidet, ich hätte mir meinen Vater eigentlich eher so vorgestellt und oder gewünscht und auf einmal werden dann ihm Dinge angetextet oder auch Berühmtheiten werden auf einmal Dinge in den Mund gelegt. Man sieht das ja jetzt schon mit diesen Deepfakes, was da möglich ist. Ja. Und dann kann natürlich wirklich viel Schindluder getrieben werden mit den Toten. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch entschieden, also wir würden so einen Avatar von uns niemals haben wollen, weil es uns viel zu gefährlich wäre, viel zu wenig absehbar, was da mit uns nach unserem Tod gemacht wird.
Und damit hättet ihr meine letzte Frage schon beantwortet, genau, also ob man sich das vorstellen kann. Es ist ja letztlich auch eine Momentaufnahme, denn alles, was man da sieht, ist wahrscheinlich heute schon wieder technologisch viel weiter.
Ja, das stimmt, das ist eine absolut rasante Entwicklung. Wir haben das selbst in diesem Prozess so richtig zu spüren bekommen, vor 6 Jahren gestartet. Da war es noch nicht möglich, Stimmen zu synthetisieren, beziehungsweise brauchte man wirklich viele viele Stunden von sehr, sehr guten Aufnahmen, um sowas herstellen zu können. Mitunter reichen jetzt schon ein paar Sekunden iPhone-Aufnahmen und sowas zu machen. Am Anfang hat man uns auch gar nicht geglaubt, dass das wirklich Realität wird. Da sagte man uns, als wir den Film gepitcht haben, das klingt eher nach Science-Fiction, nicht nach Dokumentarfilm. Und mittlerweile merkt man, wie schnell sich das normalisiert. Wir glauben aber, und das ist auch ein bisschen unsere Hoffnung mit diesem Film, dass wir schon Fragen auch hervorrufen, die trotzdem bestehen bleiben. Es geht nicht um den technischen Entwicklungsstand, sondern eher darum, was für ethische, moralische, soziale, psychologische Fragen stellen eigentlich diese Technologien? Was macht das mit uns Menschen? Was macht das mit unserem Menschsein? Und ich glaube, diese Fragen haben Bestand und die müssen wir auch für uns und als Gesellschaft beantworten.
Das ist ganz sicherlich eine große Stärke dieses Films, diese ethische Reflexion immer mit hineinzunehmen, nicht einfach nur einen technologischen Prozess zu erzählen, sondern immer zu fragen, was macht das mit uns? Was ist dieser digitale Besuch in der Unterwelt eigentlich für eine Reise, die wir da antreten und wollen wir sie überhaupt antreten? In dem Film Eternal You vom Ende der Endlichkeit, ein Film von Hans Block und Moritz Riesewiek. Bei beiden bedanke ich mich ganz herzlich. Und es waren Sie wirklich beide selbst, mit denen ich hier gesprochen habe. Das Gefühl hatte ich zumindest. Herzlichen Dank.
Wer weiß. Ciao, ciao.
Danke auch. Ciao.
Mit ihrem Debüt Alles ist gut von 2018 hat Eva Trobisch, die Regisseurin, gezeigt, wie intensiv sie menschliche Grenzerfahrungen beschreiben kann, mit Anne Schwarz in der Hauptrolle. Jetzt ihr zweiter Film, Ivo, lief im Encounters-Wettbewerb der Berlinale. Da bestätigt sie diesen außergewöhnlichen Ruf einer genauen Erzählerin. Es geht um eine Pflegerin, gespielt von Minna Wündrich, die mit viel Energie und mit sehr viel Pragmatismus ihren schweren Job versieht. Sie kommt in berufliche, auch in persönliche Konflikte, als sie ihre Freundin, die an ALS erkrankt ist, gespielt von Pia Hirtziger, pflegt und sich gleichzeitig verliebt in deren Mann. Also es ist auch eine Dreiecksgeschichte, die in dem Film Ivo erzählt wird. Der Mann wird gespielt von Lukas Tutor. Und ich hatte die große Freude, über diesen sehr natürlichen, sehr eindrucksvollen Film zu reden. Zum einen mit der Regisseurin, mit Eva Trobisch, aber auch mit Minna Wündrich und mit Lukas Tutor. Und zunächst wollte ich von Eva Trobisch, also von der Autorin und von der Regisseurin des Films, so eine Art Jobbeschreibung. Also was macht Ivo ganz genau?
Also Ivo ist Palliativpflegekraft. Das heißt, dass sie ambulant sterbende Menschen besucht und begleitet in dem Sterbeprozess. Und sie ist Teil der, einer Vereinigung, einer ambulanten Pflegevereinigung, wo auch Ärzte und Pflegekräfte zusammenarbeiten und diese Betreuung zusammen erledigen. Und das ist ihr Beruf. Sie fährt also täglich mit dem Auto rum und trifft 5, 6 sterbende Menschen pro Tag. Und dabei können wir sie beobachten.
Das ist ein Skoda, ein alter Skoda. Ja. Ich glaube, der wird in die Filmgeschichte eingehen, weil er so ein wichtiges Element ist, irgendwie dieses runtergekommene Ding. Gehört zu ihr irgendwie auch, ne?
Ja, mir liegt sehr am Herzen. Ja. Ich hatte noch nie eine solche Verbindung zu einem Auto.
Ja, wir haben das Auto auch noch. Wir haben es der Produktion beziehungsweise wurde uns geschenkt sogar. Und jetzt besitzt der Kameramann, ein sehr guter Freund von mir und ich besitzen dieses Auto. Es heißt Ivo und wir teilen uns wie das gemeinsame Kind das Auto.
Also was ja besonders wichtig ist, man könnte ja mal denken, die macht ihren Job, macht sie auch gut. Ich finde, sie macht das gut. Sie weiß, was sie da tut. Sie macht das auch gern.
Durchaus.
Es gibt eine Verstrickung, wenn es dann nämlich anfängt, persönlich zu werden. Mhm. Sie pflegt ja eine gute Freundin, also die sie ja wirklich auch früher schon kannte. Fragt man sich sogar, kann das überhaupt gut gehen?
Das ist natürlich eine etwas riskante Entscheidung. In dem Film sieht man auch, wie sozusagen der Chef von Ivo auch immer mal nachfragt und sagt, das ist sozusagen quasi abgesegnet vom Chef, dass man eine vorherige Freundin pflegt und ob das gut geht, ob sie sich das nach wie vor zutraut oder ob das vielleicht emotional zu viel wird. Und Ivo fühlt sich da aber auch so verbunden und verantwortlich, dass sie sich das zutraut und dass sie das machen möchte.
Und das ist eben Pia Hirtziger, also die Freundin. Und das sind dann auch Szenen natürlich, wo eine Grenze überschritten wird, was aber auch sehr gut tut. Weil es ist natürlich eine innige Menschlichkeit da, eine menschliche Wärme, eine Nähe, eine körperliche Nähe auch. Und das ist in ihrem Job sonst nicht so. Sonst macht sie eben ihre Arbeit. Also ich finde, das sind schon sehr, sehr wichtige Bezüge. Lukas, du bist dann im Film der Mann der Sterbenden. Wie geht er damit um? Also jeder Mensch, das sieht man im Film auch, davon erzählt der Film ja, hat eine andere Strategie, damit umzugehen, dass jemand, der einem sehr, sehr nahe ist, sterben wird. Wie ist das bei ihm?
Auf eine gewisse Art, glaube ich, ein bisschen Eskapismus und er flüchtet von dem Ganzen, aber und Aktionismus, dass man einfach immer was Gutes, dass man irgendwas machen kann, dass man die Probleme löst, dass man irgendwie ein Bad verändert, einen Rollstuhl kauft und dieser Krankheit irgendwie begegnet durch Handlung, was ja nur bedingt möglich ist. Und das
so ein Machbarkeitswahn,
ja.
Aber der natürlich auch ein bisschen hilft, Aktivität zu entwickeln, obwohl man eigentlich weiß, es ist ein Leben zum Tode hin. Das ist von Anfang an völlig klar. Man muss es immer glauben. Man muss mit jeden Handgriff glauben. Mache ich auch. Also ich denke, die hat nichts anderes gemacht in dem ganzen Leben.
Wie hast du das dann auch für dich dir anverwandelt, dass sie zum einen ja wirklich, wie gesagt, weiß, was sie tut, zum anderen aber auch für die Menschen ja da ist. Sie taucht ja doch ein auch in diese Lebensgeschichten.
Also ich habe tatsächlich, hatte ich ja sozusagen eine Vorbereitungsphase, wo ich mit der SAPV vom Niederrhein, die mit uns zusammengearbeitet hat, wo ich netterweise wirklich quasi wie ein Praktikum absolvieren durfte und bin sozusagen wirklich ambulant mitgefahren zu Patientinnen und Patienten und habe Ärztinnen und Pflegekräfte bei der Arbeit begleitet und mir das alles anschauen dürfen. Dann hatte ich auch sozusagen wirklich Workshops, wie ziehe ich eine Spritze auf, wie lege ich einen Verband und was mache ich mit dem Blutdruckmessgerät. Neben den ganzen technischen Fertigkeiten, die auch gar nicht so leicht sind, war aber vor allen Dingen der Hauptpunkt, dass wir sehr beeindruckt davon waren, dass die eine ganz spezielle Art haben, wie die mit den Sterbenden umgehen. Und eine Haltung und einen Ton zu finden, den man echt erstmal erwischen muss, weil das eine solche... Es ist ein so respektvoller und würdevoller Umgang und im besten Sinne empathievoll, ohne Mitleid zu haben. Und man merkt sozusagen, als Privatperson rutscht man immer leicht in so ein "Oh, es tut mir so leid" und so hinein, was aber einer leidenden Person in dem Moment wirklich nicht viel hilft. Und das fand ich irgendwie das Einschneidendste zu beobachten und das Wichtigste für uns, für den Film mitzunehmen, mit welcher Direktheit und Zugewandtheit, ja, ohne dass es sentimental wird, die mit den Menschen umgehen.
Aber eben auch niemals zynisch, immer klar, da sind Menschen, die sterben werden, denen man helfen muss. Und dafür muss man ja auch professionell sein, sonst kann man ja auch nicht helfen. Das versteht man so gut in dem Film. Lukas, das können wir, glaube ich, verraten. Also sonst würde ja letztlich kein dramaturgischer Effekt sein in dieser Geschichte. Ist auch eine Liebesgeschichte, eine sehr starke Liebesgeschichte. Das dürfen wir sagen. Ne? Und Lukas, also der Ehemann, hat ja dann quasi ein Verhältnis mit der Pflegerin. Und da habe ich mich sogar gefragt, weil es ein bisschen kompliziert, aber ob diese Liebe hat ja unterschiedlichste Motive und so, nicht sogar auf was zu tun hat mit dieser Professionalität. Also, dass er sie bewundert, dass er sieht, wie sie umgeht. Die kannten sich wahrscheinlich schon auch lange. Ne? Das ist ja die gute Freundin. Aber dass es dazu kommt in dieser besonderen Situation?
Ja, also ich meine, das wird im Film nicht erzählt, so ganz direkt, wie lange sie sich schon kennen oder nicht. Aber es sind gute Freunde. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich durch die gemeinsame Liebe und das Pflegen von jemandem eine große Nähe entsteht. Und dadurch, dass man diese Liebe und Aufmerksamkeit aufbringt einem sterbenden Menschen oder in dem Fall der Frau meiner Figur gegenüber, kann ich mir... Ja, es ist, finde ich, sehr nachvollziehbar, dass dadurch so eine Nähe und Zuneigung und Emotionalität entsteht. Also das finde ich sehr nachvollziehbar. Und ich finde auch, wenn ich das dazu sagen muss, der Umgang zu... mir hat der Film sehr die Angst vorm Sterben auf eine gewisse Art und Weise, weil ich das Gefühl hatte, man darf sich selbst immer noch sein und man darf seinen eigenen Weg gehen. Das fand ich einen sehr schönen, also weil man so viele verschiedene Menschen sieht, die so unterschiedlich diesen Weg begehen.
Gebe ich dir völlig recht, aber es wäre schon auch sehr
tröstlich. Einen positiven Teil.
Ja, finde ich auch absolut, aber es wäre sehr tröstlich zu wissen, dass Minna dann kommt. Also, würde einen die Sache dann auf jeden Fall noch erleichtern. Natürlich ist das nicht konfliktfrei, wenn so eine Beziehung
sonst entsteht. Sterben wir nicht. Wenn Minna nicht kommt, sterben wir nicht.
Machen wir da nicht mit. Wir reden doch gleich über... genau. Und wir haben ja schon beschrieben, dass es da also diese Verhältnisse gibt, die sich überschneiden in dieser Wohnung, es ist natürlich auch auf engstem Raum. Du setzt also sozusagen Eva natürlich deiner Heldin auch richtig zu. Also sie muss emotional sich entscheiden. Es ist eine schwierige Situation und man versteht auch, dass beide im Grunde genommen angesichts der Sterbenden auch ein schlechtes Gewissen empfinden. Also davon handelt der Film für mich denn schon. Ich habe schon das Gefühl, dass sie nicht so ganz, oder sehe ich es vielleicht falsch? Weiß nicht. Vielleicht spricht es erst am Schluss durch.
Doch. Sagen wir mal so, ich habe eben schon gedacht, als du auf die Liebesgeschichte angesprochen hast, dass es zwar sowohl eine Liebesgeschichte zwischen sozusagen Lukas und meiner Figur ist, diese Affäre. Es ist aber auch die Liebe zwischen Lukas und der Sterbenden, die Pia spielt, wird auch gezeigt, das ist auch eine Liebe. Und es gibt auch eine Liebe zwischen den beiden Frauen, die eine tiefe Verbindung und Freundschaft ist. Und dadurch, dass da irgendwie so viel Liebe in allen Seiten drin ist, ist das, glaube ich, stärker als sowas wie schlechtes Gewissen oder so. Irgendwie, so kam es mir immer vor, dass da irgendwie Verbindungen sind, und auch in Anbetracht des Todes, die irgendwie größer sind.
Und ich glaube auch, was eine große Qualität ist von diesem Film, ist, dass man sehr beobachten darf. Also von wegen so, man, ob die jetzt schlechtes Gewissen haben oder nicht, das ist fast dem Zuschauer dann überlassen, so zu überlegen, wie wäre das. Aber, und das geht auch in die anderen Bereiche, auch in die Patienten, die Sterbenden. Ich finde es sehr geschickt, dass im Prinzip keine Position bezogen wird, sondern einfach dargestellt wird, was passiert, was, glaube ich, sehr schwierig zu leisten ist.
Ivo ist der zweite Film von Eva Trobisch. Jetzt ist dieser Film, der mit so einer großen Selbstverständlichkeit, einer Alltäglichkeit erzählt, vom Leben und vom Sterben im Kino zu sehen. Und mir hat Eva Trobisch auch verraten, dass es für diese Geschichte, also auch für diese Konstellation einer Dreiecks-Liebesgeschichte, auch ein ganz konkretes Vorbild gab.
Das hat mich eben, das wollte ich unbedingt erzählen, das hat mich so fasziniert. Das war auch ein Dreieck und dieses, eigentlich die gleiche Konstellation, bloß dass der Mann sterbenskrank war. Und das hat das ganze Dreieck total stabilisiert auf eine Art. Also es gab dadurch einfach auch neben dem Sterben auch noch das Leben und die Lust und die Vitalität. Mhm. Und das hat irgendwie Kraft und gute Laune gegeben, um dann auch sich den anderen Dingen zu stellen. Insofern war das sozusagen wie lebenserhaltend für alle, diese Verbindung. Und in dem Moment, wo aber der Mann gestorben ist, war dann auch die dritte Säule, die das System gebraucht hat, weg. Und dann kamen solche Gefühle wie Loyalität, Treue, vielleicht auch Schuld oder sowas, wie so um die Ecke durch die Hintertür. Und das fand ich, und das waren ältere Herrschaften, wo man auch dachte, ja gut, das ist doch super, wenn der weg ist, dann könnt ihr doch jetzt so, dann ist der Weg frei. Und dass das so gar nicht stattfand, fand ich irgendwie so schön irrational und darin aber so menschlich und berührend.
Die Arbeitsweise, also das würde mich noch sehr interessieren, weil es hat manchmal ja wirklich was von einer dokumentarisch beobachtenden Kamera. Das erfordert natürlich auch eine besondere Spielweise, auch im Umgang miteinander. Du hast es vorhin ja auch schon mal so angedeutet, also kein Pathos zu zeigen, was zum Beruf auch gehört. Also wie habt ihr auch zusammen solche Szenen auch mit sterbenden Menschen, du hast ja mehrere Begegnungen noch, Minna, erarbeitet? Natürlich auf der Grundlage eines Buches, gab ja ein Drehbuch.
Naja, das ist zum einen wirklich sehr Evas Haltung zum Filmemachen, die irgendwie sehr nah an den Figuren und auch an uns SpielerInnen dran ist, die aber immer eine Ambivalenz, eine Vielfältigkeit, ein Handeln zeigen will und eben nicht dieses voreilige moralische Werten von Figuren. Und das gibt einen großen Freiraum, wo wir beim Drehen irgendwie viel ausprobiert haben, ob man mal ein bisschen mehr in die Richtung, wie viele Gefühle schwappen, in welchem Moment wo hinein. Und da konnten wir richtig irgendwie rumexperimentieren, auch beim Drehen. Und hatten dann einfach auch Adrian Kampian dabei, der Kameramann, der einen sehr, sehr liebevollen und sehr fürsorglichen und genauen Blick auch sozusagen für uns hatte, der irgendwie mit Eva ein wahnsinnig tolles Team ist. Und wo man sozusagen auch wusste, wir können alle rumprobieren und sind so beieinander, dass es irgendwie sich dann auch einfängt.
Ja, ich glaube auch, dass sozusagen dieser Raum an Sicherheit und Vertrauen, der geschaffen wird durch Eva und das Team und quasi, der gibt einem die Möglichkeit, wirklich sich dem so, glaube ich, durchlässig und gut hinzugeben. Und auch, glaube ich, was dazu beigetragen hat, ist die Form vielleicht, die wir gearbeitet haben, die jetzt auch nicht ganz gewöhnlich ist, weil Eva, glaube ich, sehr genau die Szenen beschrieben hat in einem Art Treatment und wir aber dann zusammen überlegt haben, welcher Text ist überhaupt nötig in dieser Szene, um die Situation zu beschreiben, und dadurch fällt, glaube ich, auch ganz viel weg, was man nicht braucht, und es passiert eben ganz viel, was nicht über Sprache zu lösen ist, und das, glaube ich, ist im echten Leben so, und viele Drehbücher und viele Filme lösen Informationen darüber, dass erzählt wird, was jetzt eigentlich gefühlt wird oder passiert wird und so weiter, und das ist in die Falle sind wir überhaupt gar nie getappt, weil Eva uns und wir Eva so gut vertrauen konnten, in dem Sinne, dass sie gesagt hat, das soll passieren. Und da gab es auch ganz klare Leitplanken, damit man nicht irgendwie im Leeren vor sich hin improvisiert oder sucht. Aber dafür gab es einen sehr schönen Raum, wo man dann ausprobieren konnte in eine Richtung, in die es genau gehen soll.
Zum Schluss noch die Frage an dich, Eva, eben war von Fallen gerade die Rede. Es wäre auch eine Falle gewesen, so eine Art Problemfilm zu machen, weil es spielt schon auch eine Rolle. Neben dieser dramatischen Verstrickung sozusagen der drei ist ja immer die große Frage, gerade für Menschen, den man sehr liebt, was kann man für ihn noch tun in diesen letzten Stunden, Tagen, was kann man machen, wo ist die Grenze? Aber das steht man ja auch im Bundestag, also wie ich finde, teilweise sehr altmodisch übrigens, weil die Zeiten sich auch wirklich verändert haben, die Menschen viel, viel älter werden und man vielleicht wirklich darüber nachdenken könnte, was so Selbstbestimmung sein würde. Das spielt in deinem Film durchaus eine Rolle, aber eben nicht als Problemfilm, nicht vordergründig so als Plakat vor sich hergetragen. Wie umgehst du so eine Gefahr, die ja da ist? Der Stoff hat das ja durchaus, dass man dann so mit großer Geste versucht, dann ein Problem aufzuwerfen und sich alle dran reiben. Es bleibt bei so einer natürlichen Beiläufigkeit manchmal.
Ich glaube einfach, weil Fragen natürlich immer interessanter sind als Antworten, und weil ich sie auch gar nicht habe, die Antwort. Also das, ich glaube, das ist es auch. Und jedem, der eine eindeutige Antwort auf das Thema hatte, würde ich so maximal misstrauen und einfach aus dem Raum gehen, Türe knallen, dass das für mich wie gar keine Option ist. Also ich würde da auch, oh Gott, ich wüsste gar nicht, was man da für ein Gesetz erlässt, was diese Individualität auch abdeckt und berücksichtigt. Ich hoffe mal, dass wir es umgangen sind, ist, glaube ich, die Lust am Humor und die Neugier an und das Interesse an Figuren. Ja. Also, dass man es einfach überhaupt gar nicht als Thema anfasst, sondern immer über Figuren und über deren Stoßrichtungen aus psychologischer oder emotionaler Sicht anschiebt und eben nicht von außen.
Also so habe ich es eigentlich auch empfunden, also als Feier auch der Individualität, auch in diesen letzten Stunden. Man sagt immer, der Tod ist der große Gleichmacher. Ich finde, der Film zeigt genau das Gegenteil. Jeder stirbt einen eigenen, einen anderen individuellen Tod. Und genau das ist diese Geschichte in dem Film Ivo mit Minna Wündrich und Lukas Tutor und anderen tollen Schauspielern und Schauspielerinnen von Eva Drobisch. Danke nochmal. Wir wollen jetzt über einen Film reden, der schon die große Ehre hatte, bei der Berlinale zu laufen, in Encounters, also diesem zweiten großen Wettbewerb. Ein Film, der eine bezaubernde Internationalität hat. Ich könnte gar nicht so genau sagen, was ist das für ein Film? Brasilianischer, irgendwie auch ein chinesischer, vor allem, aber es ist ein deutscher Film, weil die Regisseurin Deutsche ist und diesen Film bei der Berlinale präsentieren konnte. Sleep with your eyes open. Und das ist ein wunderbarer Titel, der genau darauf verweist, dass man nicht immer so ganz genau weiß, ist es jetzt Realität oder ist es vielleicht auch Traum, ist es ein Hineindenken in ein anderes Leben, was wir im Kino ja ohnehin machen. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir auf der Terrasse am Zoo übrigens sitzen und uns unterhalten können über deinen Film. Nele Wohlerz hat ihn gemacht. Hallo.
Hallo.
Ja, lass uns ein bisschen sortieren, was in diesem Film eigentlich passiert. Also die Heldin selbst kommt ja aus Taiwan. Kai, gespielt von Liao Kai Ro, kommt aber nach Brasilien. Schwierige Bedingungen. Also man kann schon sagen, in ihrem Leben geht gerade so nichts richtig wirklich gut. Kann man schon so sagen.
Genau. Sie ist in einem Moment, wo ihr wie der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und damit muss sie zurechtkommen. Und das macht auch, dass ihr Urlaub nicht das ist, was sie sich erhofft hat. Und sie mit Einsamkeit und fehlfunktionierenden Apparaten konfrontiert wird. An allen Ecken und Enden geht's schief.
Also die Klimaanlage funktioniert nicht. Der Freund hat mit ihr Schluss gemacht. Sie hatten sich so einen schönen Urlaub erträumt und nun ist sie dort. Und jetzt entwickelt sich fast meditativ, finde ich, ein ganz interessantes Rahmenprogramm. Also das, was sie erlebt, was sie real vielleicht erlebt in dieser Stadt, ist für mich so der Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens entfaltet sich dann nochmal eine zweite Geschichte, von der ich mal dachte, vielleicht träumt sie sich da wirklich hinein in diese andere Geschichte. Kannst du das mal ein bisschen erklären, wie diese beiden Filme sind? Sie ja fast ineinander gehen?
Ja, Kai trifft erst Fuang, einen Regenschirmverkäufer aus China, der auch wieder Probleme hat, weil er alles auf eine Containerladung Regenschirme gesetzt hat und jetzt regnet es aber nicht mehr, wie das ja auch heutzutage manchmal passieren kann. Und sein ganzes Geschäft geht den Bach runter, nicht nur wegen dem fehlenden Regen, sondern noch einer anderen Serie von Missgeschicken und Unglücken. Die beiden haben eine Begegnung und verlieren sich dann wieder aus den Augen. Und als Kai sich auf die Suche nach ihm macht, kriegt sie eine Hand von Postkarten von Recife in ihre Hände und stellt fest, dass die beschrieben sind. Die Stimme, die sie dann tiefer in die Stadt bringt, ist die Stimme von Shaoxin, von einer dritten Figur, die auch aus China kommt. Und über Shaoxins Stimme und über die Postkarten gerät Kai auf die Geschichte dieser Gruppe von chinesischen ArbeitsmigrantInnen.
Die wir also auch sehr gut nachvollziehen können. Also wir sehen das ja auch richtig. Das wird ja gespielt im Film. Also two in one, kann man sagen. Also zwei Filme, zwei Geschichten in einer Geschichte. Und schon, wie du jetzt beschrieben hast, wie man da so reinkommt. Also mit dieser Postkartenkiste, mit der keiner was anfangen kann. Die Regenschirme, die eine Fehlinvestition sind. Ihr versucht übrigens, sich anzupassen dort. Sie will ja unbedingt ganz brasilianisch aussehen, was sehr komisch ist. Merken wir schon, ich finde, bei aller Melancholie, bei allem auch sozialen Realismus des Films, er hat so eine schöne untergründige Komik. Also ich würde ihn streckenweise fast als Komödie bezeichnen.
Ja, ich habe den Eindruck, das Genre Komödie ist ja nicht so gut angesehen. Das klingt irgendwie wie billige Unterhaltungskunst oder so und ich verstehe das überhaupt nicht. Ich mag eigentlich Filme, in denen ich am Ende gar nicht mehr weiß, ob ich lache oder weine. Ja.
Also diese Komik gefällt mir sehr gut, weil sie die Geschichten, sind ja zwei, grundiert und mir gefällt auch, wie genau du eben erzählst von Einsamkeit, von Fremdheit,
Gesamtheit, das betrifft alle Figuren übrigens, aber natürlich ganz besonders diese Arbeiter aus China, die sich in der Diaspora fühlen, die sich ausgebeutet fühlen, das sind sie offensichtlich auch. Und ich vermute mal, Nele, das ist dann schon sehr genau recherchiert und entspricht der sozialen Wirklichkeit?
Ja, genau. Also ich habe 12 Jahre in Buenos Aires gelebt und habe dort angefangen, Filme zu machen und habe einen Film gemacht mit einer chinesischen jungen Frau in Buenos Aires über das Ankommen in einer neuen Sprache und in einem neuen Land. Und mit ihr bin ich dann nach Recife gegangen, wo wir gedreht haben, und habe lange recherchiert und viele Gespräche geführt mit Leuten aus der chinesischen Community. Der Anlass war eben zu erforschen, was passiert, wenn man so lange in einem neuen Land ist, dass die Verbindung zu dem Herkunftsland schwächer wird und vielleicht auch man irgendwann feststellt, wow, da drüben geht es auch weiter und ich kriege es gar nicht mit und so richtig gehöre ich da auch nicht mehr hin, aber auch merkt, ich gehöre aber auch nicht hierher, wo ich jetzt lebe. Das war der Anlass und ich wollte das dann aber nicht auf ein soziologisches Thema reduzieren, sondern ich gefragt, okay, aber dieses Gefühl von plötzlich nicht mehr reinpassen oder nicht mehr wissen, was mache ich hier eigentlich, das kann ja jedem Menschen überall auf der Welt in überraschenden Momenten passieren mit den Wendungen, die das Leben so nimmt. Und deswegen ist es dieser chorale Film geworden, wo eben deren Geschichte sich kreuzt mit der von Kai, dieser Touristin mit gebrochenem Herzen.
Also sowohl ein sehr sozialkritischer Film als auch ein sehr poetischer Film. Und ja, was sagst du zu meiner Vermutung, dass der Titel auch darauf verweist, dass hier vielleicht alle mit offenen Augen auch träumen? Also man könnte das alles ja auch als ihren Tagtraum sehen, denn sie liest ja diese Karten. Sie hört ja, was da wirklich passiert ist, wie es dieser Chinesin ergangen ist.
Ja, ich mag diese Doppeldeutigkeit vom Titel, dass man schnell drüber hinwegliest und wie eine Aufforderung mit offenen Augen zu träumen. Ich glaube, dass der aber auch was Bedrohliches hat. Mhm. Auch den Hinweis darauf, nicht zu tief einzuschlafen und immer auf der Hut zu sein und ein Auge offen zu behalten im Schlaf.
Das müssen die ja auch. Also wir sehen ja ihre bedrängte Lebenssituation. Ich denke übrigens, das ist ja universell. Also diese Ausbeutung von Leuten aus dem Ausland, die arbeiten müssen, die ohne Verträge teilweise arbeiten, ohne soziale Absicherung. Das wird ziemlich genau erzählt in diesem Film. Und da wüsste ich gern, was sind das eigentlich für Leute? Also sind das jetzt Schauspieler? Ich glaube, du arbeitest ja gern mit Laien.
Ja, in dem Film gibt es wirklich viele Rollen und auch viele Sprechrollen und ein sehr internationales Team. Also Kai lebt in Deutschland und studiert Film, kommt aus Taiwan. Shaoxin ist Chinesin und lebt in Argentinien. Fuang ist aus Myanmar, aber chinesischer Minderheit und lebt in Taiwan. Und so weiter. Und die meisten chinesischen DarstellerInnen kommen aus Brasilien und arbeiten in den Bereichen, die auch dargestellt werden in dem Film. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist zu mischen. Menschen, die noch nie vor der Kamera gestanden haben und die nichts mit Film zu tun hatten bisher, mit auch professionellen und erfahrenen Schauspielern. Was mir total Spaß macht, wenn man die richtigen Schauspieler dafür findet, die bereit sind, auch ihren Spielstil, den Laien, wie so gesagt wird, anzupassen. Und dann bringen die sich alle weiter hoch. Und in den Leben der Menschen, die ich getroffen habe, gab es diese Brüche. Und ich habe mich gefragt, okay, wie erzählen die dann ihre Geschichten? Was für Erzählungen entstehen daraus? Ich habe angefangen, Material zu sammeln, Ideen zu sammeln, den für Szenen zu sammeln. Und gleichzeitig ganz früh gemerkt, der Film selbst, die Erzählstruktur selbst muss dem gerecht werden. Und habe gehofft, dass etwas von dieser Erfahrung, von diesen Figuren, die ständig kommen und gehen in dem Film, eben sich auch als Erfahrung für die, die den Film sehen, überträgt.
Und zwar als große Überraschung, der Film erzählt das Unerwartete, auch das Unbekannte, denn wer weiß schon etwas über chinesische Diaspora, zum Beispiel in Brasilien. Also das sind neue Einsichten vermittelt in dieser schönen, manchmal fast meditativen Weise. Eine märchenhafte Weise ist es auch, um das Realistische uns ganz nahe zu bringen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Nele Wohlans, der Film jetzt im Kino zu sehen. Sleep with your eyes open. Dankeschön.
Danke.